Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Unser heutiger Gast schreibt eine ganz besondere Erfolgsgeschichte, ausgerechnet in der Baubranche, in der ja viele Unternehmen gerade in Straucheln geraten, weil Bauen einfach immer teurer wird. Den Konzern steuert er gemeinsam mit seinem Bruder und die Firma hat sein Vater Ende der 60er Jahre mit 7 Mitarbeitern gegründet. Heute sind es 12.000 in ganz Europa und die erwirtschaften einen Umsatz von knapp 7 Milliarden Euro. Herzlich willkommen hier bei Biz & Beyond, Jan-Hendrik Goldbeck.
Ganz herzlichen Dank.
Hallo Hendrik.
Hendrik, wir haben uns zuletzt unter anderem bei einem Baukongress in Berlin gesprochen und gesehen und den hat unser gemeinsamer Bekannter Michael Mronz veranstaltet. Und da waren mehrere Bauunternehmer vor Ort, die wirklich zu kämpfen haben. Ihr nicht. Was ist eure Erfolgsgeschichte?
Das ist natürlich eine recht vielschichtige Frage. Ich versuche das einigermaßen schnell auf den Punkt zu bringen, komme aber nicht drum rum, einmal kurz dann durch die Geschichte zu hoppeln. Wir sind gegründet worden, wie du gesagt hast, 1969 und dort hat mein Vater im Grunde genommen sich emanzipiert aus einem Handwerksbetrieb heraus, aus dem väterlichen Handwerksbetrieb und hat hier eben mit 7 Leuten versucht, Bauelemente industrieller zu fertigen. In einer industriellen, teilautomatisierten Umgebung, wenn man so will, wo die ganze Branche damals ohnehin, teilweise bis heute, sehr unikatesk, würde ich sagen, arbeitet. So, und was wir dann halt eben gemacht haben, was mein Vater gemacht hat, war die Idee, mehr aus dieser Grundlogik der Industrialisierung in diese nicht von Industrialisierung geprägte Branche hineinzutragen. Allerdings ist das Bauelement relativ weit hinten in der Nahrungskette. Das heißt, man hat dann über die Jahre festgestellt, es wäre sinnvoller, wenn wir mehr Wertschöpfung auf unsere Tätigkeit legen, um eben näher an den Entscheidern zu sein, dem finalen Kunden. Und daraus wurde dann am Ende die Idee des Verständnisses vom Bauen als Produkt. Das heißt, wie ein OEM, also ein Automobilfabrikatshersteller, der am Ende definiert, was er dem Kunden anbietet und mit seinen, man spricht ja in der Automobilbranche, Tier-One-Partnern, Entwicklungspartnerschaften eingeht, also Innovation, Skalierungslogik, Industrialisierungslogik dahinter. Und das funktioniert eben dann, wenn man diesen Dialog frühzeitig mit dem Kunden führt. Und dafür muss man auch in der Nähe des Kunden sein. Das heißt, daraus hat sich die Dezentralität entwickelt. Und damit hast du eigentlich schon die beiden maßgeblichen Bestandteile des Geschäftsmodells, nämlich ein sehr dezentrales, unternehmerisch geprägtes Geschäftsmodell und eben eine industrielle Logik, eine Produktlogik beim Bauen, wo man dadurch eben besser in diesem magischen Dreieck aus Preis, Zeit und Qualität werden kann.
Kann man sagen, dass ihr so eine Art Fertighäuser baut, auch für Unternehmen?
Ja und nein. Also die Logik dahinter ist sicherlich die, die auch einem Fertighaus inhärent ist. Das heißt, man weiß, wie die Teile zusammengefügt werden, man weiß, welche Varianten es gibt. Man kennt die Details, man muss sie nicht jedes Mal wieder neu erfinden, wie dann so ein Fluchttreppenhaus aussieht oder ein Attika-Anschluss oder sowas. Nein, insofern, als dass wir natürlich schon jedes Projekt individuell konfigurieren müssen. Und es ist jetzt nicht so, dass du sagst, du hast jetzt die Möglichkeit zwischen Haus Toskana und Haus Schwarzwald auszuwählen, sondern man kann schon wirklich die ganze Bandbreite der Architektur und des Nutzens entsprechend da auch abbilden.
Könntest du ein paar Beispiele nennen für Gebäude, die ihr herstellt und für Sachen, die ihr vielleicht auch nicht macht?
Ja, also wir stellen als Produkt, wenn man so will, Produktkategorie Logistikhallen, Industriehallen, Büros, Schulen, Parkhäuser und last but not least Wohnen, also Mehrgeschosswohnungsbau entsprechend her. Und das würde ich sagen, so alle normalen Gebäude, die so Land auf Land abgebaut werden, können wir mit unserer, ich sag mal, Produkt-Systemlogik abbilden. Wenn wir über die Elbphilharmonie reden, ja, dann ist das nicht das unsrige. Irgendein, ich sag mal, dekonstruktivistisches Hochhaus in der Mitte einer Metropole, da würden wir uns jetzt nicht drum reißen und nein, wir würden auch nicht den Elbtower zu Ende bauen, selbst wenn man uns viel Geld dafür geben würde. Das passt zu uns nicht.
Und ihr habt auch Tesla gebaut, das Tesla-Werk in Brandenburg, ne?
Ja, ganz genau. Wir haben da, sagen wir mal, einen größeren Teil der Grundfläche sozusagen errichtet. Da waren aber auch noch andere Bauunternehmen entsprechend mit aktiv. Aber das, was wir da gebaut haben, so dieser klassische Körper, wo die Automobilproduktion quasi der Kern dessen, der Montage entsprechend passiert, das haben wir gebaut. Und das war ein sehr spannender und auch wilder Ritt, weil das schon in ganz kurzer Zeit ganz viel verbaut worden ist.
Das heißt, ihr macht das schneller als andere und auch günstiger, oder wie muss man das verstehen? Weil irgendwie habt ihr einen Wettbewerbsvorteil, sonst lief das Geschäft nicht so, wie es läuft.
So, genau. Also ich glaube nicht, dass der Kunde aus karitativen Gründen jetzt zu uns aussucht, weil wir so liebe, nette Ostwestfalen sind, sondern es ist schon so, wenn wir sagen, wir kommen durch die Tür mit einem ganz klaren Planungsverständnis auch. Das heißt, wir haben ja mittlerweile müssten so 2.500, 3.000 Leute sein, die in der Bauvorphase mit dem Kunden versuchen, seinen Nutzen, seinen ästhetischen Nutzen und seinen funktionalen Nutzen entsprechend in unsere Systeme und Produkt zu übersetzen. Damit haben wir also auch die Planungskomponente auf unserer Seite und dann sind wir ja schneller und günstiger bei einer klar definierten Qualität.
Wie war das, mit einem amerikanischen Kunden zu arbeiten und dann auch noch mit so einem speziellen wie Elon Musk?
Anstrengend, sehr anstrengend, weil es ja ganz viele Entscheidungen in kurzer Zeit getroffen werden mussten, aber auch immer wieder natürlich Ideen kamen, welche Sachen sich jetzt noch ändern sollten, und man kann nicht schnell bauen und gleichzeitig alles verändern. Also ist es schon, wenn man fertig werden möchte, dann sollte man wissen auch womit. Und das war natürlich ein beständiger Dialog, den wir da hatten. Aber am Ende war es auch gut, weil er hatte schon einen sehr klaren Tacho, was er haben wollte. Nämlich frühzeitig diese Time to Market. Ich möchte schnell da sein. Ich möchte das, was ich mir vornehme, auch schnell in die Umsetzung bringen. Und mit diesem Kompass war es anstrengend, aber auch am Ende machbar. Und wir haben es nicht bereut.
Konnte man da was von lernen, auch für Kunden von euch, was man besser machen kann in der Produktion?
Wenn ich mir vorstelle, dass ich Bauen besonders schnell dann schaffe, wenn ich diese verschiedensten, vielfältigen Prozesse möglichst parallel, also die Abläufe, die so im Planen und Bauen passieren sollen, möglichst parallel gestalten kann, wie so eine Ziehharmonika, die man sozusagen zusammenschiebt, oder so ein Balkendiagramm, was man versucht, möglichst so zu überlagern. Dann bin ich eben schnell. Es geht allerdings nur dann, wenn ich eben auch genau sage, das wollen wir so bauen. Und diese Konsequenz zu sagen, wir machen das jetzt genau so, und dann die Verantwortung zu sagen, ja, ich ziehe das jetzt durch, das wäre bei dem einen oder anderen Kunden in Deutschland hilfreicher, weil wir Deutschen haben leider dieses Schnelligkeitsgehen nicht so stark wie andere Nationen. Und das bräuchten wir ein bisschen mehr. Wir müssen darüber nicht unsere komplette kulturelle Identität aufgeben. Also der deutsche gründliche Ingenieur, der hat ja auch was für sich. Aber in einer Zeit, wo wir ja eine Art von exponentiellen technologischen Wandel erfahren, ist Geschwindigkeit auch eine Kompetenz an sich.
Viele bauen ja für die Ewigkeit. Also gerade im privaten Umfeld baut man einmal im Leben und dann soll das Haus auch richtig halten, am besten noch für weitere Generationen. Ist das zu viel des Guten? Müssen wir da umdenken?
Nee, also ich glaube, das ist jetzt, hört sich ein bisschen paradox an, wenn ich sage, wir müssten eigentlich unseren Kunden helfen, dass sie wenig bauen müssen. Ja, als Bauunternehmen sagt man sowas nicht gerne. Es ist aber faktisch so. Das heißt, wenn wir Gebäude so konzipieren, dass idealerweise möglichst viele Nutzungsänderungen darin passieren können, also Flexibilität, dann ist es ein gutes Gebäude. Ich werde nicht umhin kommen, nach ein paar Jahrzehnten das Ganze mal zu sanieren, aber und wieder anfassen, es kontemporärer zu machen. Aber idealerweise hat man eine Struktur, die eine gewisse Nutzungsvielfalt entsprechend zulässt. Das erfordert aber hier und da natürlich frühzeitig Entscheidungen, die Kunden dann häufig auch nicht gerne treffen, weil sie entsprechend vielleicht auch ein bisschen was kosten. Aber diesen Dialog, genau den führen wir, und es spricht überhaupt nichts dagegen, ein gutes Gebäude immer mal wieder mit einem Facelift, einem Refurbishment, einer Renovierung zu versehen, um es dann wieder in einen kontemporären Zustand zu versetzen.
Wie erfährst du das Thema Nachhaltigkeit, also gesetzliche Vorschriften, die es umständlicher machen und teurer machen, versus das macht auch Sinn für uns und den Kunden?
Also wir sind Verfechter, wenn man sagt, wir gehen an so eine Thematik, wir übernehmen die Verantwortung für das Thema Gebäude. Gebäude müssen dekarbonisiert werden, sowohl in der Erstellung als auch in der Betriebsphase. Und unser Ziel, man spricht heutzutage immer so schön von Moonshot-Versionen oder Visionen oder Ideen, dass wir in der Lage sind, in den 30er Jahren naturpositive Gebäude zu bauen. Das heißt, an der Stelle einen neutralen oder sogar negativen CO2-Ausstoß in der Erstellungsphase und dann in der Nutzungsphase entsprechend ein, ja, man spricht heutzutage von diesem Prosumer, dass ich eben Energie erzeuge, an meine Umgebung abgebe, also durch Solar etc., verschiedenste Renewable-Ideen, um dann entsprechend zum richtigen Zeitpunkt, wo ich was brauche, zu beziehen und Zwischenspeicher entsprechend auch in einem Gebäude entsprechend mit einplane. Damit habe ich eben die Nutzungsphase neutralisiert oder positiviert, will ich es mal einfach mal nennen. Und dann heißt es last but not least idealerweise noch genug Geld zur Verfügung, dass man eben sinnvoll in Biodiversität investieren kann. Hier gilt es für uns erstmal Transparenz zu schaffen. Welche Möglichkeiten gibt es da? Wie kriege ich möglichst effiziente Lösungen entsprechend auf die Kette? Und alles in allem ist das Mantra, was wir mal sagen, Nachhaltigkeit ist nur dann nachhaltig, wenn sie bezahlbar ist, weil ansonsten kauft sie keiner so. Also so einfach ist der Mensch leider. Und dass ich jetzt so irgendwie von dem globalen Bewusstseins-Change auf allen Seiten am Globus so kämpfen kann, das ist sehr idealistisch und da spricht auch nichts dagegen, dafür zu sein. Aber wir versuchen einfach bezahlbare, nachhaltige Lösungen am Markt zu platzieren und werden auch damit natürlich einer Verantwortung gerecht, weil wir es können, weil wir es vielleicht auch besser können mit unserer Logik als andere.
Vielleicht ist das auch der Grund, warum Elektroautos in Deutschland nicht wirklich so florieren, oder? Weil sie zu teuer sind.
Also Preis ist nach wie vor ein zutiefst menschliches Bedürfnis, dass man irgendwo seine Penunzen beieinander hält, will ich es mal sagen. Und das wird man auch nicht so schnell ändern.
Ja, wenn ihr so optimal baut oder so just in time, so ganz effizient, ist da überhaupt noch Potenzial, um weiter zu optimieren oder ist das System schon am Limit oder wird es möglicherweise noch effektiver irgendwann, weil ein 3D-Drucker irgendwie einfach eine Hütte hinsetzt?
Ob es jetzt der 3D-Drucker wird, wage ich zu bezweifeln, weil es eben andere optimale Fertigungsmöglichkeiten, zum Beispiel für Fertigteile etc. gibt. Aber die Baubranche ist eine ganz faszinierende Branche, weil man an unendlich vielen Stellen ansetzen kann, um Sachen besser zu machen. Allein wenn man sich jetzt überlegt, so im Bau werden ja viele Ressourcen auch während der Bauzeit entsprechend dort allokiert und sich dann mal eine 40-Stunden-Woche geteilt durch 7x24, also die Anzahl der Gesamtstunden, die es so in der Woche geben würde, wenn man sich das anschaut, da kommt man eben an ganz viel tote Zeit, wo man auch die richtigen Flaschenhälse adressieren kann. In Zukunft auch vermehrt natürlich mit Robotik, wo ich also eben nicht das Thema von irgendwelchen Schichten und Wochenenden so stark habe. Das ist ein Riesenpunkt. Dann der nächste Riesenpunkt ist Materialitäten. Also wir werden in den 30er Jahren, und da sind wir wirklich fundamental von überzeugt, werden wir CO2-neutralen oder CO2-negativen Beton haben. Und Beton selber, also mit dem Zement, der ja im Beton entsprechend enthalten ist, ist leider für 8% des globalen CO2-Ausstoßes verantwortlich. Wenn wir da eine Lösung finden, und da sind wir auch dran, andere Unternehmen auch, dann können wir wirklich ganz ernsthaft kontribuieren zu einem sehr großen Problem, was wir haben. Also von daher, und nicht zu vernachlässigen, das Thema KI. Wir reden über unendliche Datenmengen, die bei jedem Bauvorhaben erzeugt werden, sowohl in der Planung als auch in der Abwicklung. Wenn ich die nutze und dadurch eine Art von, ich nenne es mal, prädiktiven Zustand habe, wo ich eigentlich jederzeit sage, ich habe jetzt ein Projekt, das hat diese und jene Parameter und dann kommt der freundliche Algorithmus und sagt, liebe Sandra, lieber Uli, andere Bauleiter hatten in so einer Situation diese und jene Chancen genutzt oder jene Risiken erfahren. Ist das für dich relevant? Also man hat so auch so eine Art von prädiktiven Ansatz und kann aber auch viel automatisieren. Also in Zukunft wird ein Gebäude, ein normales Gebäude, nicht geplant, es wird gepromptet. Ich erzähle einfach, welche Anforderungen ich haben möchte, welche Anforderungen ich stelle. Ich gebe vorher vielleicht noch, ich sage das immer spaßig, ich mache so einen Tinder-Prozess, also mit so links und rechts swipen. Also ich gebe meine Neigungshaltung preis im Sinne, was ich ästhetisch mag und von welchen Nutzungsvorstellungen ich ausgehe. Und dann wird ein Gebäude generiert. Und dann bin ich mit dem Experten, als Kunde iteriere ich es weiter bis zu dem Zustand, wo ich sage, genauso will ich es haben. Weil man ja jetzt heutzutage eine Planung schon quasi in Realtime in VR übersetzen kann und ich mir wirklich als Kunde schon in der gedanklichen Gestehungsphase in meinem Gebäude sein kann.
Was für Leute werden da in der Zukunft gefragt sein? Also es hört sich an, vielleicht Architekten weniger, Elektriker werden wir weiter wahrscheinlich brauchen. Welche Handwerker werden gefragt sein? Wir sind ja ein Erfolgspodcast. Wo würdest du sagen, macht es Sinn oder wie sollte man sich da positionieren? Welche Leute braucht ihr oder werdet ihr auch suchen müssen?
Ich glaube, es wird alle Berufe geben. Sie werden sich nur teilweise verändern. Und sicherlich der Beruf des Architekten wird ein anderer sein. Es wird auch immer wieder noch individuelle Themen geben. Auch zum Beispiel dieser ganze riesige Bereich des Sanieren, wo die klassische Herangehensweise gefragter ist als jetzt zum Beispiel bei unseren Ansätzen. Der gute Handwerker, der wird auch nach wie vor entsprechend vor Ort gefragt sein. Es ist sicherlich auch gerade durch diesen Sanierungsbedarf ein eher Handwerkernotstand über die nächsten Dekaden entsprechend nach wie vor auszugehen. Und da ist jeder Handwerker, den man irgendwo in einem automatisierten Neubauprozess einsparen kann, also für die Handwerker nicht schlecht, weil es genug zu tun gibt und für die Volkswirtschaft sicherlich sinnvoll. Wir brauchen jetzt tatsächlich auch viel Menschen, die am Ende sich mit Daten beschäftigen und mit Innovation. Also sprich vom Materialforscher bis hin zum ITler. Und ITler, diejenigen, die wirklich in Automatisierung, in KI denken können, diejenigen, die das ganze riesige Feld von Building Information Modeling, also sprich der Digitalisierung des Gebäudes entsprechend vordenken können, wirklich Programmierer. Wir bauen gerade unsere eigenen Gebäudebetriebssysteme. Das ist so die Schnittstelle zwischen Gebäudetechnik und Programmierung, also IT und TGA, wie man bei uns in der Fachsprache sagt, also technische Gebäudeausrüstung. Und weil man heutzutage interessanterweise ja jedes Handy hat ein Betriebssystem. Man würde ja keins kaufen ohne Betriebssystem. Aber Gebäude haben keine Betriebssysteme, weil ja auch noch nicht mal sozusagen die Hardware dauerhaft die gleiche ist, sondern die bei jedem Gebäude wieder unterschiedlich ist. Und ich glaube, man kann sich vorstellen, welche Effizienzbedeutung sowas dann entsprechend haben wird in Zukunft für gut genutzte Gebäude, für effizient genutzte Gebäude.
Welche denn? Wie viel Prozent Effizienz steckt denn da drin?
Ja, das ist natürlich, da muss ich so eine klassische juristische Antwort, das kommt drauf an. Ich sage immer, wir müssen auch normale Gebäude vollautomatisiert steuern können, wo wir alle Datenpunkte, die man so aufsammeln kann in einem Gebäude, und das sind ganz, ganz viele, von Raumnutzung, von natürlich allen Medien, die in einem Gebäude passieren, die werden wir letztendlich alle tracken und dann werden wir das Gebäude so optimal einstellen von Heizung, Kühlung, Energie etc., dass ich einen idealerweise möglichst minimalen Verbrauch habe und alles, was man so als Kunde von einem Gebäude erwarten können würde als Service rund um Interaktion mit dem Gebäude, ist natürlich dann entsprechend direkt zur Verfügung. Zum Beispiel kannst du dir vorstellen, heutzutage ist es so, dass man nach der Abnahme, wenn man das Gebäude dem Kunden übergibt, dann kommen so irgendwie so 18 Leitsordner angeschleppt. So. Eigentlich brauchst du ja nur einen Link und dann kannst du dich sozusagen digital durch dein Gebäude bewegen und an der Stelle, an der dort dein Heizungskeller ist, die kannst du natürlich auch digital dir anschauen und darauf dann auf die ganzen Parameter klicken, sehen, wie funktioniert das Ganze dann und alles, was Instandhaltung, Wartung etc. angeht, darüber mitbegleiten. Also wir sprechen sozusagen von einem BIM-as-Build-Modell, also Building Information as Build, und damit hat man einfach eine komplette Transparenz und ist besser steuerbar.
Wird das in Zukunft vielleicht so sein, dass auch Bauunternehmen Startups kaufen werden? Es gibt ja viele, die im Baubereich tätig sind, die Sensoren herstellen, die irgendwelche Daten sammeln und so weiter. Gibt es da Schnittstellen?
Ja, es gibt ja eine rege Szene im Bereich Construction Tech und wir haben zum Beispiel auch eine Gesellschaft bei uns, die sich damit beschäftigt. Also wir sind in Fonds investiert, die letztendlich dann entsprechend in Construction Tech Startups investieren. Und wir haben auch einige Direktbeteiligungen, wo wir dann eben entsprechend zu welchem Zeitpunkt auch immer entsprechend gesagt haben, wir wollen auch strategischer Partner da sein. Ich glaube, dass dieser Dialog mit den Startups ganz wichtig ist für Bauunternehmen, weil man in dieser Vielzahl der verschiedenen Handlungsfelder des Bauens nicht alles selber vorausdenken kann. Und man kann daraus so eine, ja, man würde sagen, Win-Win-Situation schaffen, weil wir können selber ja dem Startup nicht nur Geld, das ist sicherlich für das Startup auch nicht ganz unwichtig, aber viel wichtiger ist noch bei guten Geschäftsmodellen, dass ich sie mit der Realität verprobe. Problem, gibt es überhaupt das Problem, für das du eine Lösung anbietest? So, das ist eine Frage, die ist nicht so trivial, wie sie sich anhört. Ne? Und das ist so auch, machen wir derzeit auch, und es macht uns auch viel Spaß. Und wir haben da auch einen sehr strukturierten Screening-Prozess, wie das alles funktioniert. Und das machen wir in Deutschland, aber auch teilweise international. Wir haben in der USA eine Einheit, die da im Silicon Valley entsprechend in der Interaktion mit der dortigen Startup-Szene ist. Also unser Unternehmen hat das bereichert.
Wann löst sich denn die Baukrise in Deutschland, von der man immer liest?
27. Juni 2026.
Ja, aber das heißt, also du bist optimistisch, dass es da mal irgendwann wieder Licht am Ende des Tunnels gibt.
Ja, natürlich, weil wir brauchen ja kontemporäre Gebäude. Also allein zum Beispiel, guck dir den Büromarkt an. Ja, wir haben weniger Büronutzung durch Homeoffice, aber es kommen auch immer wieder Unternehmen auf die Idee, dass so die physische Interaktion von Menschen auch durchaus einen betrieblichen Vorteil hat, was Zusammengehörigkeit, was Innovation, was Spontanes, was Zwischenmenschliches hat. Also es wird auch in Zukunft Büros geben, aber die sehen natürlich auch heutzutage schon anders aus. Das heißt, guck dir an, wenn du jetzt in so ein Büro gehst von vor 15 Jahren, das ist physikalisch noch in Ordnung, aber vom Style her schon gar nicht mehr das. Also und das ist nur diese kleine Nische Büro. Du kannst das Gleiche sagen, ein Parkhaus wird ein Mobility Hub, wo ganz viel funktioniert, was Verkehr angeht, so nicht? Eine Schule sind ja ganz andere Räumlichkeiten heutzutage als die wir so aus unserer Schulzeit kennen. Wir sind so mit interaktiven Gruppenräumen und alternative Lernkonzepte etc. Also es gibt ganz viele Belange, nicht nur Nachhaltigkeit, nicht nur Digitalisierung, auch vom Nutzen her, die immer Bautätigkeiten entsprechend mit sich bringen. Und deswegen werden wir auch in Zukunft bauen werden, sowohl sanieren als auch Neubau. Und von daher bin ich da auch sehr optimistisch, ob das nun im Jahr 2026 oder 2027 ist. Nur so viel, also ich mag Frau Geiwitz gerne, die ist sehr pragmatisch und sagen wir mal so, es muss sich aber noch zeigen, wie viel von ihren Ideen sich dann wirklich auch in die Realität übersetzen lassen. Und an einer Stelle müsste ich auch durchaus da eine gewisse Kritik entsprechend äußern oder sagen wir mal so, es zeugt dann eher so ein bisschen hochgezogene Augenbrauen, denn wenn ich jetzt als Ministerin sage, die Lage der Branche ist stabil, weil ich entsprechend die Anzahl der Baufertigstellungen mir angeschaut habe, gleichzeitig aber einen dramatischen Rückgang in den Baugenehmigungen sehe und einfach statistisch 1:1 korrelativ habe, wie sich Baugenehmigungen und Baufertigstellung und Baumaßnahmen, also Bauvolumen dazwischen, wie die zusammenhören, ist ja auch relativ leicht verständlich, dann weiß ich, dass das Schlimmste alles noch kommen wird, weil das sind die Zeiten, in denen eben jetzt nicht mehr so viel gebaut wird, weil alles, was jetzt fertig geworden ist, das ist ja alles schon quasi vor der Krise, vor den Preisexplosionen gedanklich sozusagen schon in die Realisierungspipeline reingeschoben worden. Das heißt, es wird nochmal unschön. Es ist jetzt schon unschön, wenn man sich anschaut, wie hart bei manchen Produkten der Preiswettkampf geworden ist. Und nur weil so ein Baupreisindex so ein bisschen nachhoppelt und suggeriert, dass angeblich die Baukosten noch nicht zurückgegangen sind. Also die Realität ist gänzlich anders. Die Baukosten sind brutal zurückgegangen. Wir haben innerhalb der gesamten Baubranche eine Wiederentdeckung der Teilkostenakzeptanz erfahren. Das heißt, so ich sage, nenne es mir mal scherzhaft so ein bisschen den Anti-Lindner. Also sprich besser ein schlechtes Projekt als gar kein Projekt. So, das müsste er ja dann auch irgendwann mal wieder revidieren. So, aber für uns bedeutet das einfach, ja, das sind jetzt 2-3 harte Jahre, die bevorstehen. Das Schlimmste kommt noch und erfahrungsgemäß kommen die Insolvenzen dann, wenn es wieder besser geht gerade und die volatileren Material- und Nachunternehmerpreise schneller steigen, als dass die Preise, die man als Generalunternehmer für ein Bauprojekt reingenommen hat. Also da wird sicherlich in unserer Branche, wir haben ja kaum Insolvenzen gehabt in den letzten 20 Jahren oder sagen wir 15, 17 Jahren. Also als seit 2005 ging ja die Branche mit einem kurzen Frühlingsgewitter 2009, ging es ja nur bergauf. Und dementsprechend ja, ist das aber auch okay, wenn es mal so einen Strömungsabriss gibt. Wir müssen ja nicht gleich nach dem Start schreien, nur weil man nach 20 Jahren guter Konjunktur dann irgendwie 1, 2, 3, 4 schlechte haben. Das wird dann so sein. Und diejenigen, die sich gut aufstellen, werden am Ende davon auch profitieren und mit Rückenwind rauskommen. Und nochmal, wir leben in einer Zeit mit ganz viel technologischer Veränderung. Und diejenigen, die gut und sinnvoll nutzen können, anwendbar machen für die Menschen in Planung und Bau. Diejenigen werden auch eine sehr erfolgreiche Zeit haben. Die 30er Jahre werden bestimmt erfolgreich im Bau. Also jetzt Stand jetzt geopolitische Anomalien mal außen vor gelassen.
Ihr seid ja auch so eine Art Frühindikator, weil wenn ein Unternehmen investiert, dann glaubt es an die Zukunft. Wie ist denn momentan die Auftragslage?
Die Auftragslage ist so, dass man kämpfen muss für die Aufträge. Also bei uns ist es so, ich würde sagen, okay, wir haben 2, 3 wirkliche Großthemen, um die wir uns bemühen, wo es wirklich dann so um serielle Themen geht. Wir haben zum Beispiel 30 bis 60 Gebäude fürs THW. Die dann entsprechend deutschlandweit gebaut werden. Es gibt eine große Ausschreibung für Rechenzentren der Bahn. Es gibt ja von der BIMA einige Themen. Und wenn solche Projekte reinkommen, dann hat man natürlich Sondereffekte, die dann auch schon was fast wieder uns in eine gute Auftragslage führen. Also es ist ernster als vorher, aber vorher war es auch so, dass man sich sozusagen vor Aufträgen kaum retten konnte. Und jetzt ist es halt eben einfach ein bisschen normaler, würde ich sagen. Und da müssen sich viele dran gewöhnen, weil man muss ja sagen, die Leute, die jetzt hier bei uns arbeiten, die meisten kennen Krise nicht, ne? Das ist nur aus dem Geschichtsbuch sozusagen. Und diejenigen, die älter sind, die wissen, dass von 1995 bis 2005 gab es ein Armageddon im Bau. Dort wurde die Zahl der Beschäftigten im Bauhauptgewerbe von 1,5 auf 700.000 reduziert. Und ja, ich erwarte nicht, dass es so hart wieder ist, aber wir werden es auf jeden Fall weniger schön haben als in den letzten 20 Jahren.
In welchen anderen Märkten seid ihr noch aktiv und wie habt ihr diese Expansion vorangetrieben über die Jahre? Und vor allen Dingen, wie siehst du das zukünftige Potenzial?
Also das Schöne an der Baubranche ist ja einfach, sie ist riesig. Angeblich, jetzt ist die Frage, was man dazu rechnet, Firma so groß wie die Automobilbranche, und in jedem Land wird gebaut werden müssen, auch überall. Wir haben jetzt erstmal, diese Dekade ist sozusagen unsere europäische Dekade. Wir sind aktuell in 18 Ländern tätig in Europa und werden das so konsequent fortsetzen, dass wir wirklich dann flächendeckend tätig sind. Wie wir ins Ausland gehen, ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel unsere Expansion nach Zentraleuropa war, klassisch organisch. Da war ein großer Bedarf da. Da gab es keine besonders guten Marktteilnehmer, wo man sagt, das macht Sinn, was zu kaufen. Das war organisch. Österreich-Schweiz ist ein Joint Venture, weil ich da sozusagen so eine kulturelle Pforte musste ich mir erst öffnen. Also der Österreicher und der Schweizer, wenn ich mal so ein bisschen pauschal theoretisch Stereotyp sein darf, der wartet nicht darauf, dass die Deutschen dort Wirtschaft machen. Das heißt, da mussten wir uns einen anderen Weg finden. Frankreich, Italien, Spanien haben wir durch eine Akquisition gemacht, weil wir einfach, da war ein Wettbewerber oder Marktbegleiter, der in diesen Ländern stark war und der stand eben, war auf dem Markt und haben die Leute kennengelernt, haben das Gefühl gehabt, die passen zu uns, und dann haben wir wirklich eine klassische Akquise von einem Private Equity Unternehmen gemacht. Wenn ich jetzt weiter gucke über Europa hinaus, dann ist sicherlich der nordamerikanische Bereich interessant. Sicherlich nicht dieses oder nächstes Jahr, aber mittel- bis langfristig ist das schon sehr spannend. Da kann es dann wieder sein, dass man sagt, man macht eine Akquise oder ein Joint Venture. Wenn ich in die Emirate gucke oder Saudi-Arabien, wenn ich sowas angehen würde, das ist jetzt bei uns nicht geplant, dann ist es sicherlich auch so eine Joint Venture-Struktur, weil man ganz viel auf lokales Wissen angewiesen ist.
Wenn du ins Ausland gehst und Gespräche führst, ist da Made in Germany noch ein Wettbewerbsvorteil? Horchen die Leute da auf? Besteht dieser Respekt noch?
Ich würde sagen, insgesamt unterschiedlich. Ich glaube, es gibt so Länder, wo es noch stark ist. Also ich durfte jetzt letztes Jahr das erste Mal in meinem Leben diesen Mittleren Osten durch einen Besuch in den Emiraten und einen in Saudi-Arabien mal mein Wissen, mein kulturelles Wissen vergrößern. Und da sieht man tatsächlich noch wirklich ernsthaft genau diese Made in Germany ist klasse Attitüde. Fragt sich, wie lange, aber das ist da wirklich noch eine Brand. Ich glaube, in vielen anderen Ländern ist es so, boah, ja, ist kein, also für unseren Bereich jetzt kein substanzieller Wettbewerbsvorteil. Das muss einfach geliefert werden und man muss den lokalen Geflogenheiten auch entsprechen. Also eine Logistikhalle sieht in England for whatever reasons anders aus als eben auf dem Kontinentaleuropa. Das muss man dann wissen. Da ist es weder, dass wir irgendwie mit besonderen Vorurteilen versehen sind, noch mit besonderer, also weder positiv noch negativ.
Wie wohnst du eigentlich?
In einem Haus.
Also ist das eher ein Altbau oder ist das eher was ganz Modernes? Hat das Goldbeck gemacht oder hast du das irgendwie, steht da schon seit 250 Jahren?
Nee, das ist eine Sanierung. Aber Goldbeck nicht. Ich halte da an der Stelle ja diese Themen separat.
Wie wichtig ist in deiner Branche das Networking und vor allen Dingen auch die Kontakte in die Politik? Und das ist ja auch eine Frage, wenn man ins Ausland geht, dann ist man ja normalerweise dort nicht so vernetzt. Wie geht ihr da vor mit Beziehungen?
Spannende Fragestellung, weil man natürlich nicht so irgendwo eine messbare Größe hat, wo man sagt, der Netzwerkfaktor XY, also ich meine, Netzwerk schadet nie. Und Bauen ist natürlich immer eine Vertrauensfrage. Und am Ende ist es auch häufig so, dass wenn der Kunde irgendwann mal emotional festgelegt hat, dass er dir dieses Vertrauen, sein Vertrauen zuspricht, dann führt er dich zum Preis. Du wirst im Normalfall im Bauen, kriegst du selten irgendwo über Rendite durch die schönen blauen Augen, sondern das ist einfach ein Marktpreis, der da unter Menschen ausgehandelt wird. Das sind ja immer große Volumina, Millionenvolumina. Das heißt, da ist im Normalfall keiner seinem Geld böse und da wird hart verhandelt. Und dann ist es aber eben dieses Vertrauen, Verlässlichkeit, Qualitätsvertrauen, bisschen Marke, Netzwerk, natürlich kenne ich die an der Stelle. Und das hilft natürlich dann schon. In Richtung Politik ist es tatsächlich so, dass ich einfach eine gesellschaftspolitische Verantwortung auf den Schultern der Unternehmer liegt. Weil wenn wir nicht interagieren mit Politik und auch mit Presse, dann im schlimmsten Fall werden dann irgendwelche Verschwörungsgeschichten sich über die da oben erzählt. Aber wir müssen eben zeigen, dass es nicht die da oben gibt, sondern es sind ganz normale Menschen mit einem relativ großen Handlungsspielraum, die gemeinschaftlich darum ringen, dass es in der Gesamtschau bergauf geht mit dem Unternehmen, für die Mitarbeiter, aber mit allen Stakeholdern, also auch für die Interaktion mit den Geschäftspartnern, das können auch Nachunternehmer sein, aber eben auch in der Gesellschaft. Und da ist es eben wichtig, dass wir uns artikulieren, dass wir auch in den politischen Dialog gehen und uns eben einbringen, damit das zur, sagen wir mal, einer kompetenten Entscheidungsbasis bei den Politikern führt, weil sie einfach dadurch die Realität etwas besser verstehen als aus reinen Lehrbüchern. Letzte Teil deiner Frage, Ausland. Ja, also idealerweise haben wir natürlich auch so ein bisschen dieses Thema Cross-Selling, dass wir sagen, es gibt Unternehmen, die aus gewissen Ländern, wo wir tätig sind, in anderen Ländern, wo wir tätig sind, entsprechend gehen. Da versuchen wir das natürlich schon so zu kanalisieren. Aber ansonsten ist es tatsächlich auch so, es gibt dann Ausschreibungen, man kommt in die Interaktion mit dem Kunden und da ist es jetzt nicht immer zwingend notwendig. Da ist eher die Reputation die Frage und da können wir natürlich inzwischen durch die Größenordnung, man sagt, wir haben ja so einen Laden, der 6,5-7 Milliarden macht, dann wird auch der Engländer oder der Holländer oder der Italiener sagen, ja, die müssten das wohl können, weil sonst wären sie ja nicht so gewachsen so an der Stelle und das hilft dann natürlich auch.
Du hast die politischen Rahmenbedingungen angesprochen, die ja häufig von vielen in diesen Zeiten kritisiert werden, dass die fehlen, dass die nicht so wirklich wirtschaftsfreundlich sind. Schiebt man da leichtfertig Verantwortung weg oder ist das nicht so?
Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Marathonlaufen. Wenn ich Marathon laufen will, dann ist das Wichtigste als allererstes mal, dass ich trainiere. Ja? vielleicht auch ein bisschen Talent habe entsprechend, also in Klammern ein gutes Geschäftsmodell sozusagen. Aber dann ist es Training, einfach sich gut aufstellen, schlaue Überlegungen machen, die richtigen Leute mit an Bord haben, das richtige Ambitionsmaß zu haben. Das ist aber meine ureigenste unternehmerische Verantwortung. Und an der Stelle nervt mich das auch, dieses Mi total an, weil ich sage, erstmal das, erstmal der eigene Vorgarten, die eigene Fitness sozusagen, deine Marathon-Shape als Unternehmen. Dann ist es natürlich so, dass meine Zeit grundsätzlich besser ist, wenn ich Rückenwind habe, als wenn ich Gegenwind habe. So, das ist auch relativ klar. Und wir müssen hier so ein bisschen mehr dafür sorgen, dass wir ein bisschen mehr Freiheiten für unternehmerisches Handeln jetzt haben. Das ist ja derzeit so ein bisschen in einem Fair- und Gebotsdschungel ein bisschen schwieriger, wenn ich mir anschaue, wenn man in einer deutschen Innenstadt irgendwo ein Gebäude sanieren möchte, ja, dann muss es ja nicht mal denkmalgeschützt sein. Es muss nur in der Nähe eines denkmalgeschützten Gebäudes sein und schon sagt das Denkmalamt, was du zu tun hast. Bisschen teilweise, welche Farbe du dein Haus anstreichen musst. Es gibt die Vorgartensatzung, die dir genau vorschreibt, was du in deinem Vorgarten machen darfst. Den Milieuschutz, der dir vorschreibt, welche Wohnungsgrößen du denn anbieten darfst. Brandschutz, Schallschutz, Wärmeschutz, Klimabedingungen, XY etc. Und also es ist schon echt eine ganze Menge so. Nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Und ich glaube, wir brauchen wieder etwas mehr unternehmerischen und auch politischen Ermessensspielraum, wo man sich schon auch dann rechtfertigen muss für das, was man tut, aber eben nicht so apodiktisch irgendwelchen Regelwerken in der Gänze folgen, sondern eben mit unternehmerischem Gestaltungsspielraum auch schlaue Lösungen finden. So ein bisschen angelegt ist das ja im Baubereich jetzt in dieser Initiative des Gebäudetyps E, wo man auch sagen kann, diese und jene Normen können sich Kunde und Bauunternehmen darauf einigen, dass man die jetzt nicht berücksichtigt, ohne dass man dafür nachher dann haftbar ist. Nicht irgendwie Standsicherheit oder Brandschutz an der Stelle. So, und das ist schon, es gibt eben, wie gesagt, politische Initiativen in die richtige Richtung. Aber ich glaube, am Ende ist das Brett doch sehr dick und man hat hinter jeder bürokratischen Regel ja auch Lobbygruppen, die da das verfechten. Ich habe das Gefühl, dass jeder einzelne Spitzenpolitiker, den ich mal kennenlernen durfte, alle sagen, wir wollen da besser werden, wir wollen entbürokratisieren, aber irgendwie gefühlt am Ende kommt's nicht an. Beim Bürger oder auch bei uns Bauunternehmen. Vielleicht ist es einfach ein bisschen Prinzip Hoffnung, dass man sagt, das ist schon richtig gemacht worden, das muss sich nur in die Realität noch übersetzen.
Ja, oder diejenigen, die für Bürokratieabbau verantwortlich wären, würden sich damit selber abbauen oder selber abschaffen. Vielleicht wollen die das gar nicht.
Es ist halt die Situation Besitzstand und es war so, wie es immer war. Ist ja auch bei uns in der Branche kategorisch sehr schwierig, weil es viele Leute gibt, die eigentlich von dem althergebrachten, sehr sequentiellen, segregierten Bauen, was einfach kein effizientes Bauen ermöglicht, einfach sagen, nee, wir wollen das beibehalten, weil es in Klammern für die Gesellschaft, aber in Wirklichkeit für diese Unternehmen dann besser ist. Und da versuchen wir auch natürlich als Unternehmen auch Aufklärungsarbeit zu leisten. Zumindest mal sagen können, unter welchen Rahmenbedingungen wir besonders schnell und günstig arbeiten können. Und das ist aber ein langer Weg. Und da kommen wir wieder zurück, wieso mache ich das Ganze? Wieso bin ich im politischen Berlin dann vertreten? Wieso tue ich mir das alles an? Ja, eben deshalb. Diese Verantwortung tragen wir als Unternehmen.
Wie viel von dieser Entbürokratisierung muss auf europäischer Ebene stattfinden und wie viel ist auf deutscher Ebene, wo man sagt, da kommt man vielleicht schneller voran? Wie unterscheiden sich die Baugesetze und die Regelungen, Verordnungen in einzelnen europäischen Ländern?
Leider doch sehr viel. Also es brennt kategorisch anders in Frankreich. Ja? Also wir bauen zum Beispiel mehr als jeden zweiten oberirdischen Stellplatz mit unseren Parkhäusern, der in Deutschland errichtet wird. Die Art und Weise, wie wir hier bauen, und wir sind ja nicht gerade vorschriftsarm, in Frankreich not possible, und zwar so gar nicht, weil die sagen, nee, bei uns brennt es anders hier. Und wir berechnen das so, und also die Franzosen würden alle sterben und verbrennen, wenn sie in unseren Parkhaus parken müssten.
Aber dann haben wir kein deutsches Bürokratieproblem, sondern dann ist das bei den Franzosen ja auch so.
Ja, natürlich, absolut. Ich glaube auch nicht, dass wir dieses Weinen über die Bürokratisierung an der Stelle, das ist nicht ein klassisch allein deutsches Phänomen. Das liegt einfach auch daran, dass die Realität zunehmend komplexer geworden ist und die Politik versucht, Antworten darauf zu finden. Aber wenn du alles, was komplex und neu und interdependent ist, durch eine Regel versuchst zu regeln, dann kommst du genau, verirrst du dich in eben jenem Bürokratiedschungel. Aber es ist nicht rein deutsch, nein.
Das heißt, Europa funktioniert dann noch nicht wirklich gut, oder?
Nein.
Wenn jedes Land seine einzelnen Regeln hat.
Dann müssen wir uns darauf einstellen und natürlich könnten wir besser, skalierter, effizienter bauen, wenn wir eine europäische grundlegende Einigung haben würden. Aber wenn ich sehe, wie in Deutschland, das ist allein schon mit den Landesbauordnungen, wir haben uns damit arrangiert, man kann das alles machen. So, aber die Effizienzvorteile hebe ich dann nicht. So, und da glaube ich, das Einzige, was letztendlich so wirklich hilft, sind Leuchttürme, Leuchtturmprojekte, wo ich sage, ich zeige mal, dass etwas schneller oder besser läuft. Oder auch wenn jetzt Politiker sagen, Mensch, hier Goldbeck, wie seht ihr das eigentlich? Das sagen ja deshalb, weil dieses Unternehmen scheinbar einigermaßen funktioniert. Sonst hätten wir ja diese Unternehmensgeschichte so nicht schreiben können. Und ich glaube, so funktionierende, gute Beispiele sind meine letzte Hoffnung für die Möglichkeit, Sachen zu verändern. Ist aber auch schön, weil es dann so ein bisschen auch in der eigenen Hand liegt, diese Themen zu machen.
Wir sprachen eben kurz das schwindende Wachstum in Deutschland an oder stagnierende. Sagen wir mal, wie groß ist das Mentalitätsproblem, was du erfährst? Also wenn ich hier über dem Atlantik sehe, wir wollen weniger arbeiten für mehr Geld, wir wollen Work-Life-Balance. Ist da die erste Frage, stimmt das so? Nimmst du das auch so wahr? Zweite Frage, wenn das so sein sollte, ist das praktikabel?
Also, dass wir irgendwo unseren langfristigen Wettbewerbsvorteil, also sprich die Verantwortung, die wir vor unseren Enkelkindern haben, dass wir den durch weniger Arbeit in den Griff bekommen, hört sich erstmal nicht gänzlich plausibel an der Stelle. Und ich finde so, ich kriege da immer so ein bisschen Plack, wenn ich diesen Spruch work smart, not hard höre, weil an der Stelle ist ja, hat ja fast eine recht bornierte, ich will jetzt nicht gleich sagen rassistisch, aber zumindest mal eine sehr arrogante Einstellung, weil das impliziert ja, dass ich sag mal, der Inder oder der Mensch aus irgendwo, die ja kategorisch erwiesenermaßen auch mehr arbeiten, dass die nicht in der Lage sind, smart zu arbeiten, weil das können natürlich nur wir sehr woken Deutschen können smart arbeiten. Das ist also Blödsinn auf gut Deutsch. Und ich glaube schon, dass am Ende beherztes Schaffen, dazu gehört eine gewisse Arbeitsquantität auch. Aber wir als Unternehmen müssen die Rahmenbedingungen auch für eine gute Qualität setzen. Das heißt, wir müssen gute Arbeitsplätze schaffen, die inhaltlich interessant sind. Wir müssen eine Unternehmenskultur schaffen, wo Leute einfach auch gerne zur Arbeit gehen, auch als Menschen Spaß miteinander haben, zusammen freiwillig mal zusammen feiern gehen, weil sie sich gerne mögen und sozusagen im Kreise der Kollegen auch wohlfühlen. Und das sind unsere ureigensten unternehmerischen Aufgaben. Und ich sehe das auch genauso, wenn ich jetzt so diese Gen Z-Verblendungs Frame da habe, will ich es mal nennen, in dem Moment, in dem Menschen bei uns landen, sind wir dafür verantwortlich, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, dass die einfach Bock haben, auch hier sich einzubringen. Und ich sehe das überhaupt nicht so, dass die Generation per se keinen Bock hat. Es gibt so die LinkedIn-Bubble von irgendwelchen Menschen, die sich da eben behaupten, dass das jetzt irgendwie total wichtig sei, irgendwie nur noch 3 oder 4 Tage die Woche zu arbeiten. Aber in der Realität sehe ich ganz viele ambitionierte junge Menschen, die auch so diesem ominösen Wort Purpose im positiven Sinne nacheifern, dass sie sagen, ich möchte einen Unterschied machen. Ich möchte Teil von einer Unternehmung sein, die die Baubranche in die Lage versetzt, Natur positiv zu bauen oder die entsprechend die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzt und so weiter. Und wie gesagt, das ist dann wieder unsere Aufgabe als Unternehmer. Und da kann man nicht ein Fingerpointing auf die Gen Z, die wären alle zu faul. Das ist nicht kategorisch so und wir können selber aktiv was dagegen tun.
Jetzt ist es ja nicht so ganz so einfach, dein Job, weil du führst nicht nur dieses Unternehmen, sondern du führst euer Familienunternehmen gemeinsam mit deinem Bruder. Welche besonderen Herausforderungen gehen denn damit einher?
Tja, also wie gesagt, Familienunternehmen ist immer so eine Situation, wo ich persönlich, ich kenne auch nur wenig anderes. Ich habe 3 Jahre mal bei einem damaligen MDAX-Unternehmen gearbeitet als Vorstandsassistent. So ein bisschen kenne ich also die etwas anonymere Corporate-Welt auch. Also ich meine, Familienunternehmen ist ja nicht kategorisch was Gutes. Das ist erstmal einfach eine Organisationsform. Und ein schlechtes Familienunternehmen bleibt ein schlechtes Unternehmen. Und ein toll geführter Konzern ist ein gutes Unternehmen. So einfach. Aber wir haben natürlich gewisse Vorteile. Wir müssen uns nicht rechtfertigen in irgendwelchen Kapitalmarkt-Sessions. Wir müssen keine Quartalsberichte irgendwie abliefern. Wir können uns ganz stoisch auf unsere Resultate über Dekaden und die Wirkung ganz langfristig konzentrieren und auch unpopuläre Themen, die kurzfristig vielleicht mal nicht optimal für die Bilanz oder für die Gewinn- und Verlustrechnung wären, auch mal entsprechend durchziehen. Es ist für mich ein sehr starkes Verantwortungsthema. Dieses Wort, das schwingt so in der Gesamtschau immer mit und wir übernehmen die aber auch gerne diese Verantwortung.
Jetzt ist dein Bruder ja auch in der Firma. Hast du und habt ihr jemals mit dem Gedankenspiel irgendwas ganz anderes zu machen? War das immer klar, dass ihr in die Firma wollt? Habt ihr das auch manchmal, du sprachst es gerade etwas an, auch also mit Verantwortung, aber habt ihr auch manchmal Druck empfunden?
Das Schöne ist ja im Familienunternehmen, wenn wir entscheiden würden, morgen Damenoberbekleidung, that's the new thing, dann könnten wir das prinzipiell tun. Das wäre zwar totaler Quatsch, aber wir könnten. Somit haben wir eigentlich immer beständig natürlich im Hinterkopf laufen, ist es sinnvoll, was wir tun. Ich glaube, wir haben einen tiefen Sinn in unserer Tätigkeit. Wir haben auch ein ganz, wie man aus Westfälisch sagen würde, ganz akzeptablen Erfolg in den letzten Jahren gehabt. Und wir können auch die Welt positiv beeinflussen, wenn wir gute Gebäude bauen. Und es ist ein riesiger Markt. Also von daher, es gibt überhaupt keinen Grund, nicht das zu tun, was wir tun. Und es macht einfach auch riesig Spaß, also Sachen zu bewegen, wachsen zu sehen, Ideen umzusetzen, im Bereich Innovation Themen vorzudenken. Also von daher fühle ich mich in der Gesamtschau sehr wohl mit der Situation. Bin da sehr dankbar für auch, für alle die Chancen, die ich dadurch erfahren durfte.
Wie hast du dich aufs Managen vorbereitet oder hast du einfach dieses Unternehmergehen deines Vaters mitbekommen?
Ja, ein bisschen kriegt man natürlich immer mit, was der Vater so macht. Ne? Was wurde bei uns am Küchentisch mittags von meinem Vater eigentlich auch ausschließlich positiv über das Unternehmen gesprochen. Und das hat uns natürlich alle dahingehend bewegt, dass wir gesagt haben, wir sind gerne in so einer persönlichen Entwicklung in Richtung Unternehmer mit dabei. Also von daher ist das für mich gänzlich positiv belegt gewesen, so dass ich auch relativ schnell, ich glaube mit 14, 15 hatte ich einmal überlegt, Journalist zu werden tatsächlich, weil ich auch nach wie vor gerne schreibe und das gesprochene und geschriebene Wort sehr schätze. Habe dann aber gesagt, die Ausgangsbasis letztendlich in einem Familienunternehmen, was damals schon eine solide Grundgröße hatte, die sind einfach noch wesentlich wirkmächtiger. Und wenn man sozusagen vom Schicksal so begünstigt, beschenkt worden ist, dass man diese Chance hat, dann sollte man die auch verdammt nochmal wahrnehmen. So. Zumal, wenn es einem dann auch noch Spaß macht. Und das kam ja auch immer mit dazu.
Wenn du Leute interviewst für Jobs, was imponiert dir? Was ist dir wichtig? Wo sagst du, das ist ein K.O.-Kriterium?
Also was ich immer spannend finde, wenn durch was auch immer Menschen in Lebensläufen irgendwie was gemacht haben, geschaffen haben, sich eingesetzt haben, Leistungssport oder eben, was weiß ich, so dieses klassische, irgendwie sich um eine Jugendgruppe gekümmert etc. Also das, was man so neben dem Beruf macht, das zeigt eben auch viel, welches Energie- und Aktivitätslevel man hat oder auch welche Haltung dahinter steht. So, das ist, glaube ich, immer ganz wichtig. Und ich meine, im Unternehmen ist es auch so klar, es ist bei entscheidenden Stellen wichtig, dass man auch Menschen hat, wo der liebe Gott genug Synapsen geschenkt hat. So. Aber ich glaube, in der Gesamtschau ist das wichtigste Einstellung. Also Leute, die Bock haben. Selbst wenn ich so mittelschlau wäre, dann würde ich immer im Unternehmen mit dem richtigen Willen irgendwo einen guten Einfluss, also würde ich immer eine gute Arbeit machen können. Andersrum ist das nicht so. Wenn ich sehr schlau bin, aber einfach an der Stelle nicht die richtige Haltung habe, dann ist das für das Unternehmen sehr schädlich.
Hast du konkrete Tipps für junge Menschen, wenn die noch am Anfang ihres Berufslebens stehen, was die beherzigen sollten, beziehungsweise ja, wie du das gemacht hast oder was du gerne anders gemacht hättest?
Also einbringen ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man einfach mit den Menschen spricht, auch sich was traut, dem Vorgesetzten was zu sagen, mitdenken. Ich nenne das immer Level of Aspiration, zu sagen, wo kann ich denn in 3 Jahren sein? Wie kann ich da besser sein? Was sind die wichtigen Felder, wo ich einen Unterschied machen kann? Und dann einfach sprechen, den berühmten Fisch auf den Tisch packen. Und freundlich bleiben dabei, auch mal eine gewisse, ich sag mal, charmante Penetranz haben, wenn irgendjemand aus dem Management nicht sofort antwortet, dranbleiben, wenn man an die Idee glaubt. Das ist einfach so auch so am Ende dieses Haltungsthema.
Das ist ein gutes Schlusswort, Hendrik. Vielen Dank für deine Zeit und weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön. Tschüss.
Danke sehr. Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.